Heute mit dem Büchermagazin und mit Judith Heidkamp.
Wo sind denn die ganzen Frauen in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Geschichte? Haben da nie irgendwelche Frauen mal jemals irgendwas gesagt, gedacht oder getan?
Erste Antwort immer, die gab es eben einfach nicht.
Die gab es eben einfach nicht. Kriege ich auch heute noch oft zu hören. Und das stimmt einfach nicht.
Wo sind die Frauen in der Geschichte? Die Frage von Bayern 2 Publikumspreisträgerin Leonie Schöler beantworten wir heute mit einer, ich sag mal, mit Schöler verbündeten Autorin, die dann das Römische Reich in 21 Frauen erzählt, der britischen Autorin Emma Southon. Da klingt antike Geschichte dann auf einmal ganz anders. Und wo ist Simone de Beauvoir in der Literatur? Immer noch vor allem auf dem Dekoplatz neben Jean-Paul Sartre? Wir reden mit der Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert über Beauvoirs Roman Die Mandarins von Paris, Les Mandarins de Paris, der jetzt neu übersetzt wurde. Außerdem aktuelle Literatur aus Georgien, Iva Pisuaschwilis Roman Der Müllschlucker und Spiritismus mit Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Tout va bien, alles läuft gut. Also ehrlich, das würde man im Moment nicht als erstes spontan vor sich hin trällern. Außer vielleicht mit Pascal Parisot und Frédéric d'Astrevigne.
Tout va bien. Les oiseaux chantent. Tout va bien, le soleil brille, tout va bien, même à ma banque, tout va bien, on me sourit, tout va bien, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, tout va bien. Ce n'est qu'il y a tous ces pots avec leurs mains tendues qu'on croise dans la rue. Ils nous font bien du mal, ils nous empêchent au fond de nous aimer en rond. Toi et moi, mon amour, alors que
tout va bien.
Les oiseaux chantent,
tout va bien.
Que le soleil brille,
tout va bien.
Pas de souffrance,
tout va bien.
On est ravis,
tout va bien.
Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Tout va bien. Enfin.
Si ce n'est qu'il y a plein de méchants qui pullulent sur la terre et qu'on peut rien y faire.
Si ce n'est qu'il y a toutes ces stupides guerres qui donnent un goût amer à notre bel amour, alors que
tout va bien, tout va bien,
alors que
tout va bien, tout va bien, tout va bien,
enfin.
Si ce n'est qu'il y a d'horribles accidents pendant que je t'embrasse, pendant que tu m'enlèves.
Je sais, oui, mais bon, oui, je sais, oui, mais bon. Je t'en prie, oublions ces considérations. Puisque tout va bien, les oiseaux chantent, tout va bien. Que le soleil brille, tout va bien. De souffrance, tout va bien. Youpi, youpi, tout va bien. bien.
Wenn in den Geschichtsbüchern immer der Eindruck entsteht, dass Frauen selten bis nie wichtige historische Leistungen erbracht haben, dann liegt das nicht unbedingt an den historischen Leistungen der Frauen, wie wir zum Beispiel im neuen Bayern 2 Lieblingsbuch Beklaute Frauen von Leonie Schöler nachlesen könnten. Die britische Historikerin Emma Sausen wollte wissen, ob sich da selbst die Antike noch anders erzählen lässt und das geht. Eine Geschichte des Römischen Reiches in 21 Frauen, so heißt ihr Buch. Anna-Elena Knerich hat es gelesen und mit der Autorin gesprochen.
In den 1970er Jahren fragten Studentinnen eines US-amerikanischen Colleges ihren Professor, ob er nicht ein Seminar zu Frauen in der römischen Geschichte anbieten könne. Der angesehene Historiker lehnte ab, mit dem Argument, dass er genauso gut ein Seminar über römische Hunde geben könne. Diese Anekdote stellt die britische Historikerin Emma Southern ihrem Buch »Eine Geschichte des Römischen Reiches in 21 Frauen« voran. Mit diesem Werk habe sie es sich zur Aufgabe gemacht, so schreibt sie, von all den Dingen zu erzählen, über die die männlichen Historiker und Biografen nicht schreiben.
The popular history books that were coming out were still either just telling the story of emperors.
Alle populären Geschichtsbücher erzählten entweder von Kaisern oder von Schlachten und Kriegen. Und wenn es mal ein Buch über eine Frau gab, dann über eine Kaiserin. Das erweckt den Eindruck, dass wir uns nur für Frauen interessieren, wenn sie Dinge tun, die Männer tun, nämlich kämpfen und herrschen. Aber man kann die Geschichte des Römischen Reiches auch erzählen, ohne dass es jemals zu einer Schlacht kommt, und zwar anhand von normalen Frauen. Und trotzdem kann man zeigen, wie sich das Reich ausdehnte und zusammenzog und veränderte.
Emma Southern erzählt chronologisch, beginnend mit der Gründung Roms im Jahr 753 v. Chr. Als Romulus kriminelle und ehemals versklavte Männer in den neuen Stadtstaat einlud und ihnen die Staatsbürgerschaft anbot. Frauen natürlich nicht. Zum Fortbestand der römischen Bevölkerung entführte man stattdessen gewaltsam die Frauen der Sabiner. Eine von ihnen, Hersilia, gilt als erste Ehefrau Roms. Sie rettete die Stadt, nachdem die widerspenstige Tarpeia das feindliche Heer ins Kapitol gelassen hatte. Angeblich aus Goldgier. Darüber waren sich die römischen Geschichtsschreiber von Livius bis Plutarch einig. Geschickt und auf amüsante Weise legt Emma Southern ihre Quellen und deren Beweggründe offen. Denn die Version einer Geschichte änderte sich, je nachdem in welchem Jahr und unter welchem Herrscher sie aufgeschrieben wurde. Ovid etwa, der zu Zeiten von Kaiser Augustus schrieb und sich mit ihm gutstellen wollte, stilisierte Hersilia zur perfekten Frau, um so einen Bezug zu Augustus' Ehefrau herzustellen.
All die Geschichten über Tullia, Lucretia oder auch die späteren Kaiserinnen wie Agrippina wurden von Männern für Männer geschrieben, und zwar zu einem politischen Zweck. Man erfährt, welche Funktion das Frausein hatte. Und ich versuche, beim Schreiben deutlich zu machen, dass dies nicht die Autobiografie einer Frau ist und dass dies nicht ihre Worte sind, sondern dass es sich um eine Idee handelt, die zu einem bestimmten Zweck präsentiert wurde.
Eine echte Zäsur im Hinblick auf die Quellen ist der Ausbruch des Vesuvs, 79 nach Christus. Die Aschewolken konservieren Szenen des Alltags, die Lebenswelten der ganz normalen Menschen. Plastisch beschreibt Emma Southern eine herrliche Wellness-Oase, die, das weiß man dank einer ausgegrabenen Anzeigentafel, Julia Felix leitete, die Geschäftsfrau aus Pompeji. Dank der Archäologie gibt es plötzlich unverfälschten Zugang zu Worten und Objekten von Frauen.
Ich liebe auch die Briefe von Sulpicia Lepidina, weil sie von ihrer eigenen Hand geschrieben sind. Textnachrichten, mit denen sie Freunde zu ihrer Party einlud. Sie war die Frau des Lagerkommandanten im feucht trüben Northumberland in England. Sie feierte Geburtstag und wir haben ihre Schuhe, ihre Liste mit allen Dingen, die sie besaß. Man kann sich ein Bild davon machen, wie ihr Leben war und wie es in schriftlichen Quellen nicht vorkommt, weil diese einem immer eine Perspektive geben, die konstruiert ist.
The written sources don't give you, because they'll always give you a perspective that is constructed.
Die 21 Frauen in Emma Southerns Buch entsprechen nicht dem von Männern konstruierten Idealbild. Sie sind zum Beispiel Dichterin, Sexarbeiterin oder Märtyrerin. Vier Frauen haben eine Machtposition inne, wie etwa Königin Tanaquil, die die chaotische Epoche des Inzests und der Morde in der Monarchie einläutete. Die Historikerin verhandelt auch die Frage, was römisch sein eigentlich bedeutet. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Jahr 212 nach Christus, als das römische Bürgerrecht allen Menschen innerhalb der Reichsgrenzen zuerkannt wurde und nicht mehr nur einigen wenigen Privilegierten. Somit galten fortan auch germanische oder syrische Frauen als römische Bürgerinnen. So wie Zenobia aus Palmyra, die sich durch geschicktes Vorgehen zur Regentin des römischen Ostens machte und benachbarte Provinzen einnahm. Mit Geschichten wie dieser erweitert Emma Southern den oft eurozentristischen Blick auf das Römische Reich.
Ich wollte zeigen, dass das Römische Reich große Teile Afrikas und Asiens umfasst und dass Römischsein nicht nur die paar Menschen betrifft, die zufällig in Rom leben. Es ist erstaunlich, wie wichtig Syrien als römischer Ort ist und wie viele Frauen aus Syrien kamen, um das Reich zu verändern. Sie wurden fast immer von Männern aus Griechenland oder Italien beschrieben und deshalb als fremd und nicht vertrauenswürdig dargestellt. Das offenbart ganz viel Frauenfeindlichkeit und Rassismus.
Emma Southern schreibt die Geschichten so, wie man sie einer Freundin erzählen würde. Sie spricht die Lesenden direkt an, wird ab und an mal flapsig und kommentiert misogyne Bräuche oder Taten gern mal suffisant. Dabei gelingt es ihr, wissenschaftlich fundiert, unterhaltsam und kritisch zugleich zu sein und aufzuzeigen, dass Frauen wesentlicher Bestandteil der Geschichte sind. Ein aufschlussreiches, feministisches Buch, das man gerne im Latein- und Geschichtsunterricht gelesen hätte.
Emma Southern, eine Geschichte des Römischen Reiches in 21 Frauen. Übersetzt von Rita Gravert und Caroline Weißbach, Aufbau Verlag, 28 €. Mit den Beatles springen wir gleich ins 20. Jahrhundert zu Simone de Beauvoir. Die war ja nun eine Frau, bei der man sich über mangelnde Sichtbarkeit nicht beklagen kann. Und doch wird ihr wichtigster Roman bis heute eigentlich mehr für eine höhere Form von Gossip gehalten als für Literatur. Gleich mehr dazu, jetzt erst Paul McCartneys Song Blackbird vom weißen Album der Beatles, ein Song, der übrigens nicht nur von Amseln erzählt, sondern auch von Diskriminierung.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. To the line of a dark black night. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Simone de Beauvoirs Roman »Die Mandarins von Paris« hat einen mehr oder weniger unverständlichen Titel, ist 70 Jahre alt und erzählt von den Problemen von Pariser Intellektuellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist das wirklich ein Buch, das man heute neu übersetzen muss? Das haben Claudia Marquardt und Amelie Thoma für den Rowohlt Verlag nämlich getan. Und wenn ich jetzt mit der Literaturkritikerin Nicole Seifert spreche, die das Nachwort zu dieser Neuausgabe geliefert hat, dann ahnen wir schon, in welche Richtung die Antwort vermutlich gehen wird. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Seifert.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Also für Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre und Albert Camus-Fans ist das natürlich ein wichtiger Roman, denn die drei Existenzialisten kommen anscheinend eins zu eins vor. Schlüsselroman reden wir sicher gleich noch drüber, aber vielleicht mal vorweg, ist es darüber hinaus ein Buch, das 2024 Relevanz hat?
Also ich muss vielleicht einmal kurz meine eigene Leseerfahrung dazu erzählen. Und zwar habe ich zwar als Teenager ganz viel Simone de Beauvoir gelesen, also in den späten 80ern, ihre Memoirenbände, aber habe mich an diesen Roman nie rangetraut, weil der mir auch immer zu dick war und ich mich da noch nicht so richtig angesprochen fühlte. Und ich habe den erst vor 2 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gelesen, noch in der alten Übersetzung, die tatsächlich so ein bisschen ruckelig ist, weil die eben auch von damals ist, die Übersetzung aus den 50er Jahren. Da stolpert man heute auch über einiges. Und ich fand den ganz, ganz großartig, weil der eben für mich wieder sehr anschlussfähig schien in einer Welt, in der Kriege wieder näher gerückt sind, in der alles so politisch aufgeheizt oder jedenfalls aufgeheizt ist, aufgeladen, dass eben auch das bis in die Freundschaften und Beziehungen und Familien sowieso reingeht. Und also um jetzt nur 2 Dinge zu nennen, die da total drin sind, um die es da ganz zentral auch geht.
Die Situation dieser Pariser Intellektuellen ist ja, der Krieg ist vorbei, also das Einigende gegen die Deutschen zu kämpfen, das ist vorbei und jetzt müssen die sich neu aufstellen. Sie müssen sich politisch verhalten zum Kommunismus, zur Sowjetunion, von der man noch nicht weiß, was kommen wird. Sie müssen aber auch privat ihre Ideale anwenden in einem neuen Alltag. Alles ist miteinander verknüpft. Ist das was, wo Sie heute andocken können?
Wie sich die Welt verändert und wie sich Konflikte verschärfen, das polarisiert ja die Gesellschaft und das geht ja eben bis an die Abendessentische mit Freunden, bis in die Kneipen. Und da muss man sich zu verhalten und das Private ist politisch. Das zeigt der Roman an ganz vielen tollen, nahbaren Figuren. Und klar, kann man jetzt sagen, aber das ist ja der Kalte Krieg und der ist ja nun wirklich vorbei. Aber dass wir diese Probleme heute haben, hat nach wie vor ja mit den Weltkriegen und der Neuordnung der Welt zu tun. Insofern, das ist einer der vielen Aspekte, die einem da auch klar werden.
Wenn man über diesen Roman spricht, dann ist das erste Stichwort ja immer Schlüsselroman, ne? Also da kommen eben diese ganzen wichtigen existenzialistischen Prominenten vor. Da hört die Interpretation dann aber auch bald auf. Zu Recht?
Nee, also das ist wahnsinnig schade. Es ist auch etwas, wogegen sich Simone de Beauvoir damals schon verwahrt hat. In den 50er Jahren, als, das muss man sich auch klar machen, Beauvoir und Sartre riesige Figuren waren. Also nicht nur in Paris und nicht nur in Europa, sondern auch so in den Magazinen in den USA gab es ganze Strecken über die beiden. Und der Existenzialismus, ein Riesenthema, war aber schon auch die beiden als Promis. Das war ein richtiger Hype. Und das heißt, man wollte auch was über die und die Leute um sie rum lesen. Und deshalb hat man den Roman so gelesen. Und das ist leider eine Lesart, die sich unheimlich festgesetzt hat, obwohl Simone de Beauvoir eben damals schon ausführlich darauf eingegangen ist und gesagt hat, klar, ich bin von meinem Leben und von diesen Menschen inspiriert, aber beim Schreiben, beim Übersetzen des Lebens in Literatur sei es ihr um so viel mehr gegangen, und das merkt man dem Roman auch an, dass sich das natürlich verdichtet hat, dass da mehrere Figuren, also mehrere Eindrücke von Menschen, die sie hat, in einer Figur zum Beispiel verdichtet werden. Und um nur ein konkretes Beispiel zu nennen, einer der drei Protagonisten ist ja Henri im Roman und dem hat sie ganz viel von sich selbst gegeben.
Der wird aber immer als Albert Camus gelesen.
Der wird als Camus immer gelesen, hat aber ganz viel von ihr selbst, weil die Protagonistin Anne, der hat sie bestimmte Züge von sich eben nicht gegeben, weil sie als Frau so eine Ausnahmeerscheinung war in dieser Männerrunde. sie wurde auch als Philosophin ja auch leider nie richtig ernst genommen, dass sie es für unrealistisch gehalten hätte. Also das wäre dann eine Frauenfigur geworden im Roman, mit der sich wenige hätten identifizieren können, wenn das eine erfolgreiche Schriftstellerin gewesen wäre. Deshalb hat sie Züge von sich beispielsweise Henri gegeben. Und so zieht sich das durch. Also das greift viel zu kurz, den Roman als Schlüsselroman zu rezipieren. Ich finde auch, was ich jetzt zuletzt öfter gehört habe, er ist das auch, aber nicht nur. Das stimmt auch nicht. Das ist einfach kein Schlüsselroman. Er ist aus vielen, vielen anderen Gründen interessant.
Jetzt haben Sie schon so interessante Sachen angesprochen. Zum Beispiel, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, die Autorin von Das andere Geschlecht, also das feministische Grundlagenwerk der Zeit, ist gerade ein paar Jahre alt, schreibt einen Roman, wo sie diese neuen Möglichkeiten ihren weiblichen Figuren aber am Ende ja nicht zuspricht.
Ja, sie wollte eben ein Roman schreiben, der realistisch ist, also im Sinne von nicht utopisch. Sie wollte nicht zeigen, wie es sein könnte, sondern so, wie sie es wirklich erlebt. Und es waren eben die 50er Jahre. Also sie war ja eine unglaubliche Avantgardistin, was den Feminismus betrifft, und hat da Dinge gesehen und Zusammenhänge erkannt, die heute noch nicht alle verstanden haben. Ne? Also beispielsweise eine Frauenfigur wie Paul, die beste Freundin von Anne, die ich schon erwähnt habe, die liest sich heute unglaublich schematisch. Also denkt man, so sehr ordnet sich ja nun wirklich keine Frau unter, wollen wir jedenfalls hoffen, oder lebt so sehr für ihren Mann und hat überhaupt nichts Eigenes. Aber wenn wir mal ehrlich sind, kennen wir, glaube ich, alle solche Frauen, die das machen, und in den 50er Jahren zumal. Also damals, das finde ich sehr interessant, haben sich ausgerechnet in Paul ganz viele wiedererkannt und gedacht, da beschreibt sie ja mich. Also sie dachten im Sinne von Schlüsselroman, ne?
Historische Geliebte von Albert Camus haben sich da wiedererkannt und verschiedene haben diese Rolle beansprucht.
Genau.
Sie haben sich als Literaturkritikerin ja auch gerade mit schreibenden Frauen, die sich unterordnen oder untergeordnet werden und klein gemacht werden, auch an vielen anderen Stellen befasst. Ist das hier auf eine gewisse Weise auch so ein Fall, obwohl der Roman mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, obwohl Simone de Beauvoir natürlich eine unglaubliche Prominenz und Präsenz hatte? Aber zum Beispiel dieses Lesen als Schlüsselroman, das ja viel den Blick auch verstellt, ist es nicht was, wo man am Ende sagt, naja, das hat eben nur die Muse von Sartre geschrieben?
Ja, haben Sie vollkommen recht. Also das ist eben so, man unterstellt ihr ja nur, ihr eigenes Leben beschrieben zu haben. Alles andere übersieht man einfach und dann kommt eben wieder dieser ganz, ganz alte Vorwurf, der schreibenden Frauen so oft gemacht wurde, ja nur über ihr Leben zu schreiben. Dabei schreibt sie eben ja auch über Krieg, über Philosophie, über all diese Dinge, über die Frauen angeblich immer nicht schreiben. Also es ist ja so ein richtiger, dicker Roman, der alles erzählen will und das auch tut. Und dass ihr dann wieder vorgeworfen wird, nur aus dem Leben zu erzählen, ist eben im Grunde Projektion. Also das tut sie einfach. Also in diesem Sinne, Frauen erzählen nur das Private und das ist uninteressant. Ne? Dieser Vorwurf wurde eben Literatur von Frauen häufig gemacht. Und ja, sie hat den Prix Goncourt bekommen, aber 5 Jahre vorher war eben Das andere Geschlecht erschienen, Le Deuxième Sexe. Das wurde ihr natürlich wahnsinnig übel genommen. Da wurde sie also mit unglaublicher Häme überzogen. Und sie hatte eigentlich damit gerechnet, als dann die Mandarin erschienen, dass das so weitergeht. Und war sehr überrascht, diesen Preis tatsächlich zu bekommen. Und auch, dass der Roman tatsächlich positiv rezipiert wurde, quer durch die Reihen, also von links bis rechts.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff erwähnt, Les Mandarins de Paris, die Mandarins von Paris. Was ist denn das eigentlich für ein Begriff da im Titel?
Das sind die Intellektuellen, also die Zeitungen machen, die Politik zum Teil auch machen oder jedenfalls stark beeinflussen. Also deren Ziel es war, auch eine neue Gesellschaft aufzubauen, nachdem die Nazis, die Besatzer abgezogen waren und es ist möglich schien, alles neu zu machen und neu aufzubauen.
Simone de Beauvoir hat damals natürlich ein Französisch geschrieben, was ich auch vom heutigen Französisch sehr stark unterscheiden würde. Sie haben gerade schon die Unterschiede in der Übersetzung angesprochen. Sie haben es nicht selbst übersetzt, aber Sie haben natürlich auch eng mit dem Text zu tun gehabt. Was war wahrscheinlich die größte Herausforderung bei dieser Neuübersetzung von Claudia Marquardt und Amélie Thomas?
Also da kann ich jetzt dann nur weitergeben, was ich von den Übersetzerinnen am Rande mitbekommen habe. Mein Französisch ist auch lange nicht so gut. Es geht ja darum, sich einerseits nicht zu weit vom Original zu entfernen, aber trotzdem wieder dem Text diese Frische zurückzugeben und Modernität, die er damals auch hatte, dass man den Eindruck heute wieder hat. Und das ist hier, finde ich, ganz wunderbar gelungen. Also ich habe den Roman dann eben gleich nochmal gelesen, obwohl ich ihn erst vor 2 Jahren gelesen hatte, und habe den wirklich diesmal so weggelesen. Also es ist wirklich so ein Epos, in das man so reingezogen wird. Und das ermöglicht natürlich jetzt diese neue Übersetzung. Also ich würde dringend raten, wirklich auch die zu lesen, auch wenn man das alte vielleicht noch im Regal stehen hat.
Sagt Nicole Seifert. Sie hat das Nachwort beigesteuert bei der Neuübersetzung von Den Mandarins von Paris von Simone de Beauvoir. Neu übersetzt ins Deutsche von Claudia Marquardt und Amelie Thoma. Erschienen im Rowald Verlag und zu haben für 45 Euro. Ich sage Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern, danke Ihnen.
Ich habe mit einem Kreuz unterschrieben. Die Schrift verwischt, das Papier vergilbt. Ein Mustervertrag auf dem Bildschirm als Bild. Ich war zerstreut und aufgerieben. Ich attestierte uns blind, dass die Zeiten rosig sind. Nur du mir leicht fällst. Ich sehe eine. Ich sehe eine. Allzu gerne her.
Das Paradies, das ist der Künstler- und Musikprojektname von Florian Sievers aus Leipzig, der von der goldenen Zukunft sang auf Bayern 2 am Büchermontag, die man ihm aber nicht so richtig glaubt. Und eine goldene Zukunft sehen die georgischen Oppositionsparteien derzeit wirklich nirgendwo. Eher lauter georgische Albträume. Sie seien zunehmend verzweifelt, so berichtet die Kollegin von der Tagesschau, und sehen keinen Sinn darin, ihre Parlamentsmandate so weit erhalten überhaupt aufzunehmen. Und die von internationalen Beobachtern publik gemachten Wahlfälschungen, Stimmenkauf, Gewalt werden von den georgischen Gerichten derzeit kaum sanktioniert. Auch der Filmemacher Iva Pessoaschwili gehört zu denen, die sich mit Vehemenz dem derzeitigen politischen Kurs des Landes widersetzen, der Resowjetisierung, so nennen sie das. Sein zweiter Roman, Müllschlucker, ist jetzt bei uns erschienen. Für den ersten hat er schon den Literaturpreis der Europäischen Union bekommen. Das neue Buch spielt an einem einzigen Tag, an dem die Vergangenheit nur so auf die Figuren niederprasselt. Mirko Schwanitz hat mit Iva Pessoaschwili gesprochen.
Es ist ein wütender Roman, den Iva Pessoaschwili geschrieben hat. Er erzählt uns die anrührende Geschichte von Gena und Mila Simonjan, deren Liebe in den gewalttätigen Wirren des Zerfalls der Sowjetunion zerbrochen ist.
Was kann Mila dafür, dass sie am 9. April geboren ist? Und was kann Mila dafür, dass sie am 9. April geheiratet haben? Und was kann Mila dafür, dass General Rodionow genau am 9. April die Demonstranten auf dem Rustaveli-Prospekt niedergeschlagen und vergiftet hat? Und was kann Mila dafür, dass Gena immer an den 1988 ausgebrochenen und noch nicht beendeten Karabach-Konflikt denken muss? Und was kann Mila dafür, dass der Mann, den sie einst liebte, all dem nicht standhalten konnte und zusammengebrochen ist?
Der Plot des Buches spielt an einem 9. April, einem der wichtigsten Tage in der modernen georgischen Geschichte. 1989 wurden an diesem Tag 21 Menschen von sowjetischen Truppen erschossen, weil sie für die georgische Unabhängigkeit demonstrierten. Hunderte wurden verletzt. Auch mein Hauptheld Gena, der mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion selbst zusammengebrochen ist. Er erkennt, dass alles, woran er einst glaubte, eine Lüge war. Seitdem treibt er verloren und orientierungslos durch unsere moderne Welt.
In Müllschlucker erzählt Iva Pessoaschwili, wie ein einziger Tag das Leben tausender Familien veränderte. Genas Familie steht im Buch stellvertretend für all jene Menschen in Georgien, Armenien oder Nagorno-Karabach, deren Träume damals unter den Sowjettrümmern begraben und zu Albträumen für die nachfolgenden Generationen wurden.
Die zentrale Idee meines Romans war, eine Familie in einer feindlichen, gewalttätigen Gesellschaft zu zeigen, die ständig von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht wird und aus der ständig ein Gestank der Korruption aufsteigt. Erst im Prozess des Schreibens begriff ich, dass ich an einer Story arbeitete, die sinnbildlich für den Kampf einer ganzen Nation stehen könnte.
Der Roman beschreibt einen einzigen Tag im Leben der Familie Simonjan und wird durch einzelne Stunden strukturiert. Die Leser folgen Genas Frau Mila ins Fitnessstudio. Sie sehen sie mit dem halbkriminellen Geschäftsmann Mamuka, der Mila umwirbt und ihr wieder das Gefühl gibt, eine Frau zu sein. Und sie begleiten Milas alkoholabhängigen Mann Gena in seiner Erinnerungen an die Überlebenskämpfe in den Jahren nach der Auflösung des Sowjetreichs.
Lange Zeit war ich unsicher, ob ich meinem Erzähler oder der Erzähler meinem Willen folgen sollte. Die ursprüngliche Idee, jedes Kapitel in einem einzigen fließenden Satz zu erzählen, verwarf ich. Ich hatte viele Schwierigkeiten, den richtigen Ton zu treffen, denn ich versuche, für jedes meiner Bücher einen neuen, eigenen Sound zu finden.
Das gelingt Iva Pessoaschwili vor allem bei Lazar, dem Sohn von Mila und Gena, der als Pizzakurier durch die harte Gegenwart von Tiflis cruist, während er von einer Karriere als Rapper träumt. Und dann ist da noch Sema, die Tochter. Sie ist Polizistin. In einer korrupten Kollegentruppe, allesamt Machos, nimmt sie Anzeigen auf.
Die Opfer häuslicher Gewalt, die sich an die Polizei wenden, müssen nicht nur den gewalttätigen Ehemann fürchten, sondern auch die gesellschaftliche Moral und einen Dogmenhagel aller, was in der Familie vor sich geht, muss in der Familie bleiben, über sich ergehen lassen. Und das Oberhaupt der georgischen Kirche, Ilja II., schweigt in seinen barmherzigen Predigten darüber, was Frauen tun können, wenn das Familienoberhaupt erzürnt aufbrüllt wie ein Wilder, wenn er die Feuerzange ergreift und diese seinem Weib ins Antlitz schlägt.
Ich wurde von sehr starken Frauen erzogen. Sie spielten immer eine zentrale Rolle in meinem Leben. Als in den 1990er Jahren die Männer in den Straßen um sich schossen, als wäre das ein Kinderspiel, waren es die Frauen, die Georgien zusammenhielten. In ihrer Beschreibung wollte ich absolut realistisch sein, gleichzeitig aber Prototypen schaffen.
Mit Mutter Mila und Tochter Sema gelingen Iva Pessoaschwili zwei großartige und differenzierte Frauenporträts, die über manche Schwäche des Romans hinwegblicken lassen, der zuweilen vom literarischen in einen journalistischen Berichterstatterton fällt. Wer jedoch darüber hinwegsehen kann, dem offenbart sich das spannende Psychogramm einer armenisch-georgischen Familie, in der am Ende kein Mitglied unversehrt bleibt.
Müllschlucker von Iva Pessoaschwili, Mitteldeutscher Verlag, Übersetzung Nadja Michelaze-Barsoliani, 20 Euro. Und Amelie ist Amelie Flörke aus Bochum. Dies ist ein Song vom Anfang ihres öffentlichen Musikerinnenlebens mit Ferrari Rari.
Common sense is not that common. That's what Gucci told us. For you, it seems to be kind of foreign. To cop the new rap, that's a must. Grandma's money you spent for the new CDG. But what you label her as your MVP.
Auch schon wieder 5 Jahre her, 2019, erhielt Olga Tokarczuk den Nobelpreis für Literatur. Und damit rückt nicht nur jeder neue Roman von ihr automatisch in den Fokus der Öffentlichkeit, sondern auch ältere Werke. Und so ist es auch mit dem Roman E.E., also E.E. Der ist fast 30 Jahre alt und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die um 1900 in Breslau als Medium Aufsehen erregt. Nun ist er erstmals auf Deutsch zu lesen, Marius Kaller.
Die Geschichte spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Breslau. Der Familienvater ist zwar Textilfabrikant, aber seine vielen Töchter sind noch geprägt von alten, vormodernen Strukturen. Die Welt des polnischen Bürgertums fängt gerade erst an, entzaubert zu werden. Noch ist Breslau keine Großstadt, die alles Ländliche abgestreift hätte. Ebenso verhält es sich mit den Figuren, die Olga Tokarczuk in kurzen, jeweils 2- bis 3-seitigen Kapiteln porträtiert, die jeweils als Überschrift den Namen der Person tragen, die im Mittelpunkt steht. Allen voran Erna Elsner, Tochter des Fabrikanten und von seltsamen Ohnmachten und Visionen heimgesucht.
Sie wandte den Kopf zur Seite, ließ den Blick durch das Zimmer ihrer Mutter wandern, sah den großen Kleiderschrank, einen wunderlich mächtigen Schemen, der sich im dreiteiligen Spiegel des Toilettentischs vervielfältigte. Ihr war, als huschte ein Schatten über die Spiegelfläche. Beunruhigt versuchte sie, sich aufzusetzen, doch sogleich wurde ihr übel. Sie hörte Stimmen, ein lebhaftes Gespräch, doch der Chor der Stimmen drang weder aus dem Esszimmer noch aus einem anderen Raum des Hauses zu ihr her.
Die Stimmen kamen von innen, so wird erklärt, und wer alles in diesem Inneren von Erna Elsner, abgekürzt EE, alles von sich reden machen könnte, interessiert eine muntere Runde aus Mutter, Arzt, Psychologe und einer ganzen Riege parapsychologisch motivierter Mitbürger. Olga Tokarczuk hat eine Schauergeschichte geschrieben, die sich locker an die Gothic Novel oder die Schauerromantik anlehnt. Mit Motiven wie Trancezuständen, unmotiviert herunterfallenden Gegenständen und Seancen am großen Tisch. Hinzu kommt ein etwas als Fremdkörper wirkender Wissenschaftler, der Freuds Traumdeutung gelesen hat und in EE ein Studienobjekt vermutet, das ihm zu wissenschaftlicher Prominenz verhelfen könnte. Er erhält Zutritt zu den Seancen und macht sich fleißig Notizen.
Die Seance dauerte etwa 40 Minuten und endete damit, dass EE sehr geschwächt war. Sie sprach mit fremder Stimme von den Gestalten, mit denen sie in der Trance in Kontakt trat. Die Anwesenden wurden zu Zeugen eines Gesprächs, das nur mit einer Stimme geführt wurde. EE erwähnte einige Namen. Darunter befanden sich auch die Namen verstorbener Angehöriger der Anwesenden.
Tokarczuk hat ein Faible für versponnene und sehr eigenwillige Figuren. Für Charaktere, die am Rande einer ansonsten oberflächlichen und farblosen Realität existieren. Sei es in Charakterstudien wie der einer verschrobenen Astrologin in Gesang der Fledermäuse oder in großen, epischen Geschichtsentwürfen wie die Jakobsbücher. Ein Roman, in dem ein selbsternannter Erlöser die alten Adelswelten aufmischt. Dabei nähert sie sich diesen Figuren mit viel Empathie und möchte wissen, warum selbst aufgeklärte Zeitgenossen sich mit Hingabe abseitigen Phänomenen widmen, wie zum Beispiel einer dieser Aufgeklärten, der Arzt Dr. Vogel.
Wenn das Unbewusste unserem Bewusstsein nicht zugänglich ist, wie können wir dann wissen, dass es existiert? Vogel zitierte Freud, vielmehr die Fallstudien, all die anonymen Symptomträger, die Eingang finden sollten in eine besondere, alternative Geschichte der Menschheit. Oder er erinnerte an Bruegel, Bosch, Coleridge, Blake, Quevedo, die geduldig die Tiefen des Ozeans ans Licht gebracht hätten.
Dieser Roman spielt auf der Schwelle von Tradition und Moderne, Aberglauben und Wissenschaft. Hier finden sich Bilder und Formulierungen, die noch den poetischen Zauber einer Welt bewahren wollen, von dem die schnöde Technikmoderne nichts mehr wissen will. Insofern ist es auch kein Wunder, dass der Roman 1914 endet. In den Schützengräben des Ersten Weltkriegs hatten die harmlos versponnenen Geisterwelten des 19. Jahrhunderts keine Chance mehr. Und welch ein Verlust das sein kann, erzählt die Autorin gewohnt versiert und stilsicher in diesem Roman. Natürlich ist auch noch die Stockholmer Nobelpreisjury zu loben. Denn so sorgen neue Übersetzungen dafür, dass Olga Tokarczuks Werk mittlerweile fast vollständig auf Deutsch vorliegt.
EE von Olga Tokarczuk, lange bevor sie den Literaturnobelpreis bekam, auf Polnisch 1995 erschienen und nun erstmal übersetzt ins Deutsche von Lothar Quinckenstein. Kamper Verlag, 25 Euro.
She was that kind of lady, and times were hard,
she come curling around you like a finger,
but she'll leave you crying in the night, she will leave you crying in the night, yes she's gonna leave crying in the night, she's begging
Andrew Bird und Madison Cunningham covern Lindsay Buckingham und Stevie Nicks Crying in the Night. Weinen Sie nicht, hören Sie lieber Podcast, den Podcast vom Bayern 2 Büchermagazin, finden Sie in der ARD Audiothek. Auch Walli vom literarischen Rätseltaxi war letzte Woche im Streik. Da ist jetzt also kein Rätsel aufzulösen. Aber nach einem angemessenen Inflationsausgleich sitzt sie gleich wieder am Lenkrad und wir setzen uns auch dazu. Vorher aber die Auflösung von vor 2 Wochen. Da wurde die Titelfigur aus Zeugin der Anklage durch London kutschiert. In dem berühmten Film wird diese Christine Helm ja von Marlene Dietrich gespielt und der Film basiert auf einer Geschichte und auf einem Theaterstück von Agatha Christie. Die Heldin ist eine Zeugin mit einer sehr ausgekochten Strategie, in der dramatisierten Fassung, nicht in der Geschichte, dann aber eben nicht ausgekocht genug. Und wir schicken jetzt einmal Monika Zeiners Roman Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre los nach Murnau zu Michael Scheingraber, unserem heutigen Rätsellöser und Gewinner. Herzlichen Glückwunsch.
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du hingehen?
Zum Gare du Nord. Mein Verlobter wartet schon auf mich. Wir nehmen einen Zug bis ans Ende der Welt.
Und wo soll das liegen, Mademoiselle?
Vielleicht in Schweden, nur möglichst weit weg von Paris.
Na dann.
Auf geht's. Was ist denn passiert? Entführung auf offener Bühne. Was? Gefangenschaft, Folter. Haben Sie Mitleid mit mir?
Aber ich kenne Sie doch. Sind Sie nicht...
Keine Namen. Niemand darf von meiner Abreise erfahren. Schon gar nicht...
Wer?
Dahinter steckt ein grauenhaftes Geheimnis.
Jetzt weiß ich's. Ich hab sie in Romeo et Juliette gesehen. Also ihre Stimme ist zum Niederknien.
Merci bien.
Und als Margarete im Faust von Gounod.
Meine Paraderolle.
Also in der Gefängnisszene waren sie einfach überragend.
Noch zu viel der Ehre.
Wo haben sie denn so singend gelernt? Man könnte meinen, sie hätten am Pakt geschlossen wie der Faust.
Ich hatte einen guten Lehrer.
Der Mann muss ein Genie sein.
Ein Engel der Musik. Seine Stimme tönte unsichtbar aus der Wand meiner Garderobe.
Was? Aus der Wand? Wie ist er denn da reingekommen?
Er vollbringt Dinge, zu denen kein anderer imstande ist. Er weiß Dinge, die den übrigen Sterblichen unbekannt sind.
Aha. Könnte man auch Stunden bei ihm nehmen.
Ich fürchte, er gibt nur Privatunterricht. Er ist ein wenig scheu.
Na, ihr Engel der Musik scheint ja ganz schön eigen zu sein.
Nur für ihn habe ich gesungen. Meine ganze Seele gab ich ihm.
Aber dann...
Oh mei, was denn dann?
Er wollte mehr.
Von wegen Engel.
Du musst mich lieben, hat er verlangt.
Wofür hält er sich?
Und wenn ich einen anderen heirate, wird er mich für immer verlassen.
Oh mei, Mademoiselle. Also, wir wären jetzt am Bahnhof. Weinen's nicht, das wär's schon wieder. Wo ist denn jetzt Ihr Verlobter?
Am Ende ließ er mich gehen.
Ohne Gegenleistung?
Weil ich ihn auf die Stirn geküsst habe, aus freien Stücken.
Ist das jetzt romantisch oder toxisch?
Wenn man so will, habe ich ihm die Maske vom Gesicht gerissen. Stellen Sie sich einen Totenkopf vor, plötzlich zum Leben erwacht.
Na, lieber nicht.
Armer, unglücklicher Geist der Musik.
Brauchen Sie ein Taschentuch?
Tja, noch eine Frau in der Krise. Hier im Taxi, welcher Roman ist gemeint? Wir wüssten das gerne von Ihnen, wer hier schniefend im Taxi sitzt und aus welcher Geschichte dieses Schicksal stammt. Bitte an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 80300 München, Stichwort Rätseltaxi. Auflösung dann in der nächsten Woche. Und nicht vergessen, Wunschbuch aus dieser Sendung dazu schreiben. Die neu übersetzten Mandarin de Paris, Simone de Beauvoirs doch nicht nur Schlüsselroman oder Emma Southerns Geschichte des Römischen Reichs in 21 Frauen, Iva Pisuaschwili, georgischen Müllschlucker, nochmal, Iva Pisuaschwilis georgischen Müllschlucker oder den Roman EE aus Olga Tokarczuks Feder. Soweit der Bayern 2 Podcast Büchermagazin im Kulturleben. Das Team dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.